Maybe that'd be that.
Es heißt uns immer, jedes Volk hat die Politiker, die es verdient.
Sagt ich der frage,
ja, ich frage mich Jahren. Wirklich, womit haben die Österreicher nach all diesen Naturschutzleistungen das Duo Graf Pfremuth verdient?
Womit hat sich das Volk ja. Sie verdient, ja. Herr Leutsch?
Womit? Nur weil Sie auf dem Piedestal eines sogenannten Fachmannes stehen?
Mit Unfehlbarkeit.
Wer gibt Ihnen denn die Unfehlbarkeit? Sagen Sie, woher nehmen Sie die Unverschämtheit? Wer gibt Ihnen diese Omnipotenz? Wer sind Sie eigentlich? Glauben Sie, ich lasse mir von dem Professor Lötsch das gefallen.
Vielleicht werde ich Anwalt, aber dann ein Anwalt der Natur.
Schön gespielt.
Bernd Lötsch, ein Leben für den Schutz der Umwelt. Zum 80. Geburtstag. Aufgezeichnet von Gerald Navarra.
An dieser Stelle ein Vorwort des Autors. Meine erste Begegnung mit Bernd Lötsch hatte ich im Alter von 16. Das war vor fast 50 Jahren. Mein Biologielehrer hat dafür geworben, an einer Protestveranstaltung teilzunehmen. Es gehe gegen eine Autobrücke über den Neusiedlersee. Einer der Protestredner ist Bernd Lötsch. Damals konnte ich nicht ahnen, dass uns einmal eine lebenslange Freundschaft verbinden wird. Ich treffe Lötsch nach längerer Zeit für eben diese Sendung insgesamt 4-mal in Kirchschlag am Wechsel, dem Sommerdomizil, das er mit seiner Frau bewohnt, und an einem seiner Arbeitsplätze in Wien, der Abteilung für Ökologie im Naturhistorischen Museum.
Die erste große Auseinandersetzung, zu der man mich als damals jungen Universitätsassistenten ins Auditorium Maximum geholt hat, war eine Großveranstaltung gegen eine autobahnähnliche Stelzenbrücke über den Neusiedlersee, und zwar zwischen Mörbisch und Ilmitz.
1971 schenkt die Republik Österreich dem Burgenland zum 50-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung für Österreich und gegen Ungarn 50 Millionen Schilling.
Die haben nichts Besseres damit zu tun gewusst, als eine Autobahnstelzenbrücke über den abflusslosen Steppensee. Na, da muss man sich vorstellen, Tausalze im Winter oder Ölreste oder gar auslaufender Treibstoff nach einem Unfall. Was das bedeutet bei einem abflusslosen Steppensee. Und damals hat mich Antal Festetitsch, der ja immer mit einem Fuß in Ungarn und mit einem Fuß im Seewinkel stand, hat mich animiert, an dieser Großveranstaltung teilzunehmen. Diese Veranstaltung hat uns sogar Gerichtsklagen gebracht. Wir haben den Landeshauptmann Kerry sehr angegriffen. Aber im Grunde genommen haben wir ja nichts anderes gemacht, als die tumpen Argumente der damaligen Landesplanung zu widerlegen. Also da hat es geheißen, diese Brücke sei notwendig für den Seewinkel, um den Zugang zur Bildung zu bekommen. Nicht? Wir haben gesagt, bitte entschuldigen, eine Stelzenbrücke am See ist kein Bildungsinstrument. Dann hat es geheißen, man braucht die Brücke für den Export von Agrarprodukten aus dem Seewinkel. Und wir haben uns dann dafür interessiert und es waren Exporte nach Tirol, bitte. Und dann hat es geheißen, ja, man braucht diese Brücke, wenn ein schwerer landwirtschaftlicher Unfall oder Verkehrsunfall im Seewinkel stattfindet, dass man so rasch wie möglich im Krankenhaus in Eisenstadt wäre. Und es hat damals schon die ersten ÖAMTC-Hubschrauber gegeben. Und wir haben dann bei der Veranstaltung gesagt, Na, das wäre doch eine tolle Sache, wenn die Landesregierung hier rote Hubschrauber, Keris, rote Engel, würden die Leute dann fliegen sehen, nicht wahr? Einrichten und haben vorgerechnet, dass die Hubschrauber samt ihrer Erhaltung und Pilotenausbildung einen Bruchteil der 50 Millionen Brückenkosten verursachen würde. Kurzum, wir haben damals gesehen, dass es Anschläge auf die Natur gibt, die, wenn man nur lang genug darüber nachdenkt, aus sich heraus einfach dumm waren.
Die Brücke über den Neusiedlersee wird nicht gebaut. Eine Evaluierung des Projektes ergibt keinen Sinn. Nur Straßenbauprojekte dieser Art beschäftigen Lötsch in ihrer Sinnhaftigkeit bis heute. Und nicht nur ihn. Bernd Lötsch wird 1941 in Wien geboren. Seinen Vater lernt er erst nach dem Krieg kennen.
Mein Vater war 7 Jahre lang Kriegsberichter der Luftwaffe, weil sie haben Kameraleute gebraucht. Und wie er heimgekommen ist, hat er wenigstens sagen können, er hat niemanden umgebracht. Es grenzt an ein Wunder, dass er nicht draufgegangen ist, weil die Kriegsberichte hat man immer dorthin geschickt, wo es gekracht hat.
Lötsch erlebt in seiner Kindheit das zerbombte Wien. Für ihn und seine Freunde ein riesiger Abenteuerspielplatz.
Wir haben auf den Ruinenfeldern gespielt und die haben sich dann eingegrünt und da sind die Götterbäume hochgewachsen und man hat den Ailanthus-Spinner dort gesehen und also Käfer und Schmetterlinge. Man hat nur aufpassen müssen, dass man zwischen den weggeworfenen Stahlhelmen nicht unter Umständen dann eine Granate noch findet. Da hat es Unglücke gegeben. Nicht? Der Stephansdom ohne Dach, Kreuzgewölbe, da ist man in den Dom hineingegangen, hat den Blick nach oben gewendet und da hat man die Wolken drüber ziehen gesehen. Und ich habe natürlich auf Schritt und Tritt auch in der Wieden im 4. Bezirk, wo sehr viele Bombentreffer waren. Gott sei Dank unser Zinshaus nicht, aber das vis-à-vis war in der Mitte durchgeschnitten. Da hat man die Küchen und die Badezimmer durchgeschnitten gesehen wie bei einem Puppenhaus. Und ich habe mich immer eingebildet, in den Badewannen liegen noch Skelette, nicht? Und im Winter, wenn es geschneit hat, hatten wir die schönsten Rodelgassen und haben mit großem Hallo uns gefreut, wenn die Autos nicht weitergekommen sind, sondern auf der Schräg, wo wir gerodelt haben, ausgerutscht sind. Also das ist wirklich eine andere Welt gewesen. Diese Eindrücke aus dem Nachkriegs-Wien haben mir auch gezeigt, dass Kinder unter rein materiell ärmlichen Verhältnissen eigentlich sehr glücklich sein können. Das Interesse an der Stadt hat bei mir auch gleichzeitig zu einer enormen Natursehnsucht geführt. Also von den Wochenendausflügen in den Wienerwald bin ich immer mit ausgegrabenem Pflänzlein gekommen und habe die auf der Wieden, auf dem Grundstück, das vor unserem Zinshaus eh als sozusagen Gartenanlage gedacht war, habe ich die eingesetzt und habe die Kinder aus der ganzen Nachbarschaft dafür begeistert, dass wir ein Stück Wienerwald, ein Stück Naturgarten, würde man heute sagen, dort pflanzt. Und dort war aber auch ein metallbearbeitender Gewerbebetrieb, dem das nicht gepasst hat. Es war eh eine Spur frei, dass er mit einem Lieferwagen zufahren konnte. Aber da ist er dann halt mit Zwillingsreifen quer über unseren gehegten Naturgarten drüber, hat alles vernichtet. Und das hat in mir eine derartig ohnmächtige Wut erzeugt, dass ich glaube, dass einige Grundlagen für den Naturschützer damals gelegt wurden.
Vater Bruno Lötsch beginnt nach dem Krieg wieder mit seiner Filmproduktionsfirma, der Lötsch-Film. Der Sohn wird sein Assistent und lernt, wie es beim Film in der Praxis zugeht. Koffer und Stativ schleppen, Kamera klar machen zur Aufnahme, Filmwechsel, alles in allem ein Knochenjob. Eine Lehre fürs Leben, die zur Leidenschaft wird.
Auf jeden Fall war er spezialisiert auf Alpinsport, war befreundet mit Louis Trenker zum Beispiel. Er war auch einer der wenigen, die Steinadler am Horst gefilmt haben. Nur hat er das Pech gehabt, dass die Altvögel dann zurückgekommen sind, wie er gerade gebaumelt ist vor dem Horst mit der Kamera. Sie haben ihn abgesagt und damit haben sie ihn dann vor den Attacken der Elternadler so rasch hochziehen müssen, dass ihm dabei einige Zähne ausgeschlagen wurden, aber besser als die direkten Attacken durch die Adler. Und ich bin ganz sicher, dass meine Erlebnisse in der damals noch unverfälschten Kulturlandschaft und in den Altstädten, dass er meinen Blick für die Qualität einer Landschaft und die Qualität eines Stadtbildes ganz entscheidend geprägt hat und damit auch die inneren Revolten mitbedingt hat, die es in mir ausgelöst hat, wenn ich gesehen habe, wie in der Nachkriegszeit das alles zerstört wurde. Nicht durch die Bomben zerstört wurde.
Im Alter von 17 Jahren nimmt Bernd Lötsch an einem Redewettbewerb der Vereinten Nationen teil und wird als bester Österreicher ausgezeichnet. Für die Familie ist klar, der junge Mann würde sich gut als Rechtsanwalt machen. Er soll Jus studieren. Aber er entscheidet sich anders.
Lötsch erzählt mir, dass er sich in einem Brief an die Familie für seine Entscheidung entschuldigt hat.
Meine Kollegen, die Jus inskribiert haben, sind ziemlich unglücklich und beneiden mich um mein interessantes Fach. Beneiden mich darum, etwas studieren zu dürfen, das mich voll interessiert, wo man mit Leib und Seele dabei sein kann. Die Biologie ist eine der vielseitigsten Wissenschaften, von den Hormonen bis zur Krebsforschung, der immer akuter werdenden Ernährungsfrage der Menschheit bis zur Klärung der Grundprobleme des Lebens. Überhaupt fällt alles in ihr Gebiet. Es ist meine volle Überzeugung, dass der technische Fortschritt, wie man ihn derzeit handhabt, auf dem besten Wege ist, die Menschheit zu ruinieren. Es wird die Aufgabe der Biologie sein, einen Weg herauszufinden. Vielleicht werde ich Anwalt, aber dann ein Anwalt der Natur. Wien im Oktober 1959. Bernd Lötsch studiert also Biologie und er lässt sich Zeit dafür. Er schließt sein Studium mit Auszeichnung ab. Nebenbei arbeitet er auch mit und für den Vater in dessen Filmproduktion.
Ich habe insgesamt 22 Semester studiert, und aber nicht gebummelt. Natürlich mit dem Vater Filme gemacht, zum Beispiel einen über den Nobelpreisträger Julius Wagner Jaurek, der dann den Kulturfilmpreis gekriegt hat, war sozusagen ein Jugendwerk für mich als Filmer. Aber ich war ja dann auch schon Assistent an der Pflanzenphysiologie. Das hat es damals als Institut gegeben und ist unvergesslich, weil es gezeigt hat, wie frei und zum Teil auch wie verspielt Grundlagenforschung sein kann, dass hier zunächst nicht so ein vordergründiges Leistungsprinzip war, sondern auch sehr viel Humor. Und das hat mein Bild von der Wissenschaft sehr, sehr positiv beeinflusst.
Lötsch findet ein weiteres Feld, in dem er als Fachmann buchstäblich zu Hause ist. Es geht um die biologische Landwirtschaft.
Ich war ja eigentlich der Ausbildung nach Pflanzenphysiologe und habe in meiner Dissertation sehr viel Gefäßkulturversuche gemacht, um die Wechselwirkungen zwischen Wurzelsubstrat und innerer Qualität der Pflanzen festzustellen. Das war ein Thema, das mich sehr gut vorbereitet hat auf die Verteidigung von Biolandwirten, beziehungsweise auf die Auseinandersetzung mit der etablierten Agrochemie Ich war dann relativ rasch in Expertenbeiräten für die Anerkennung des biologischen Landbaus. Da ging es darum, im Lebensmittelkodex solche Regeln zu finden. Und da habe ich gesehen, dass anerkannte Universitätsgelehrte geradezu allergisch reagiert haben, wenn man die Agrochemie kritisierte. Es gab damals Lebensmitteluntersucher, die der Meinung waren, das geht überhaupt nur als Fälschung. Und wir haben dann Betriebe besucht und da ist mir aufgefallen, dass diese als Spinner und Querköpfe verschrienen Bauern, Landwirte in Wahrheit steifnackige Querköpfe waren, aber keineswegs verrückt und schon gar nicht Fälscher. Ich durfte dann einige angeklagte Biobauern auch vor Gericht als Experte vertreten und konnte sie ja auch herausschlagen. Die hatten garantiert nichts Falsches getan.
Was in den 70er Jahren als Spinnerei abgetan wurde, ist heute eine Erfolgsgeschichte der heimischen Landwirtschaft. Mit Stolz wird von offizieller Stelle verkündet, dass mittlerweile über 20% aller landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich zertifizierte Biobetriebe sind. Ihre Produkte sind heute in jedem Supermarkt erhältlich. Damals, in den 1970er Jahren, hätte das niemand für möglich gehalten.
Nicht nur für mich als Radfahrer gibt es in den 1970ern ein Problem der besonderen Art. Bleitetraethyl als Zusatz im Benzin. Es ist hochgiftig. Erst mit der Katalysatorenpflicht zur Abgasreduktion ist es aus unserer Atemluft verschwunden. Für Bernd Lötsch ergeben sich bei der Spurensuche nach diesem Umweltgift auch andere Erkenntnisse.
In Autofahrermagazinen wird Bernd Lötsch als Motorenmörder apostrophiert. Ihm ist das egal.
Das Bleiproblem war keineswegs nur eines der Inhalation im, sagen wir, Stadtverkehr, sondern die Schnellverkehrsstraßen hatten links und rechts begiftete Zonen, die es zum Beispiel Biobauern unmöglich machten, dort Bioprodukte heranzuziehen. Das Problem war auch, dass die Bleiverseuchung der gesamten Stadtluft bei jedem Regen von den Dachflächen Blei in die Kläranlagen gespült hat, sodass Klärschlamm durch die Bleibelastung nicht als Dünger verwendet werden konnte. Wir haben damals eine eigene Studie gemacht über die Verwertbarkeit von Klärschlämmen zum Humusaufbau und da waren natürlich Schwermetallverseuchungen mit Blei eines der größten Hindernisse. Ich habe dann auch internationale Fachliteratur dabei durchsehen und habe erstens einmal gesehen, dass zum Beispiel Russland eine um 10er-Potenzen vorsichtigere Regelung für Arbeiter, Tankwarte und dergleichen hatte. Da habe ich mich dann gefragt, wieso vertrauen Russen weniger Blei als zum Beispiel Amerikaner? Und dann hat sich herausgestellt, einer der führenden Fachleute auf dem Gebiet der Bleigiftigkeit in Amerika war zugleich Konsulent und bezahlter Mitarbeiter der Blei-Lead-Tetraethyl-Corporation. Das heißt, ich habe das erste Mal auch wirklich Kontakt mit käuflicher Wissenschaft bekommen. Und ich habe nach Wegen gesucht, wie man sich als Wissenschaftler um die Dinge besonders annehmen kann, für die man frei sein muss. war auch Praktikumsassistent am Pflanzenphysiologischen Institut und da fiel mir unter den Pharmazeutinnen, die bei uns auch Kurse machen mussten, ein Mädchen auf, das ich kannte. Sie war nämlich Englisch-Nachhilfeschülerin meiner Mutter gewesen und so musste ich sie nicht anreden, sondern ich habe mit Freude und Erstaunen festgestellt, dass sie als angehende Pharmazeutin bei uns im Pflanzenphysiologischen Institut ihre Praktika und Kurse machen muss. Naja, und die hatte natürlich keine Ahnung, wie lange sie noch darauf warten würde, bis ich wirklich in der Lage sei, um ihre Hand anzuhalten, denn wir wollten beide keine Studentenehe.
Es war so, ich war bei einer Hochzeit eingeladen in der Dorotheagasse und im Kreise meiner Freundinnen und Freunde, und da hat er praktisch wissen wollen, mit wem ich mich dort treffe. Und das war, glaube ich,
Nein, ich wusste, dass du dich mit einem ehemaligen Freund triffst, und ich wollte wissen, wie ehemalig der inzwischen geworden ist. Und ich wollte mich nicht maskieren oder sonst was, sondern ich war mit einem Lodenmantel, einem Alpenhut, ganz komischen Brillen und mit einer spastischen Verkrümmung sozusagen.
Hat er sich getan?
Bin dort herumgestiegen, ja,
also
ich hab ihr quasi den Weg versperrt, wie sie mit dem Auto wegfahren wollten und so weiter. Aber ich muss dazu sagen, insgesamt war meine Mission erfolgreich, weil sie hat mir keinen Anlass zu weiterem Argwohn gegeben. So habe ich dann erst 1970 geheiratet und sie ist dann Apothekerin geworden. Und das war auch schicksalshaft wichtig, weil wie viele Männer mögen ähnlich ambitioniert wie ich gewesen sein, die Welt zu verbessern, sich mit Lobbys und Industrieleuten anzulegen. Und wie viele Frauen mögen dann gesagt haben, du pass auf, denk an deinen Beruf, denk, das ist zu gefährlich. Ich habe eine Frau gehabt, die hat mir nie zur Kleinmütigkeit raten müssen. Sie hat gewusst, sie kann unsere zwei Töchter durchbringen, wenn es einmal bei mir beruflich nicht klappen sollte. Dass alles dann so gut ging und ich eigentlich immer noch hinaufgefallen bin, war ja nicht geplant.
Bernd Lötsch verlässt die Universität und beendet damit seine Karriere an einem Universitätsinstitut.
Ich habe 1973 vom Österreichischen Naturschutzbund die Chance bekommen, ein kleines Institut für Naturschutz und Landschaftspflege in irgendeinem Kammerl des Naturhistorischen Museums im Souterrain lokalisiert zu übernehmen. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, dass ich einmal Chef dieses Hauses sein würde. Da war die erste Arbeit, die ich mir vorgenommen habe, das urbane Grün. Die Funktionen des Stadtbaumes, der Stress, in dem dieser lebende Organismus arbeiten muss. Ein Baum ist ja kein Gerät, das man aufstellt und in Gang setzt, sondern Bäume haben Lebensansprüche und man hat ja die Bäume sterben gesehen. Ich habe immer gesagt, dass das größte Baumsterben neben dem viel diskutierten Waldsterben war das Sterben der Straßenbäume. Und da sind mir die Manifeste des unangepassten Querdenkers Hundertwasser aufgefallen. Und in der Publikation, die ich dann schrieb, habe ich den Satz hineingenommen: Es ist erheiternd, wenn zeitgenössische Künstler in halb verrückten Manifesten dem Stadtgrün in den Köpfen und Herzen der Städter mehr Popularität verschaffen, als uns Wissenschaftlern das je gelungen ist. Und die Publikation habe ich dann dem Hundertwasser geschickt, wir kannten einander ja nicht. Kurz darauf ruft er an, spreche ich den Dozent Lötsch? Ja, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen uns sehen. Erinnern kann ich mich natürlich an den ersten Moment des Kennenlernens, weil ich läute an in seinem Atelier, er öffnet, schaut mich an und sagt, oje, hat der Dozent Lötsch keine Zeit. Habe ich gesagt, ich bin der Dozent Lötsch. Ich muss damals wahnsinnig jung ausgeschaut haben. Er hat mich für einen Studenten gehalten. Und für ihn war der Dozent ein würdiger älterer Herr mit einem leichten Tremor oder so. Kurzum, das war der Beginn einer, man kann sagen, lebenslangen Freundschaft. Und dann dämmerte aber in Österreich das Problem der Atomenergie heran. Da ist es mir gelungen, einen Studienkollegen, der damals an der Universität Zoologie studiert hatte, zu gewinnen. Das war wirklich auch schicksalshaft, Dr. Peter Weiß. Wie wir uns auf der Zoologie kennenlernten, haben wir nicht über Biologie, sondern über Judo gesprochen. Und ich hatte bei Cervenka-Wenkstetten auch Judo belegt auf der Universitätsturnanstalt. Und er sagt, na was kannst, wirf mich. Dann sage ich, ich kann dich doch nicht da auf dem Steinboden im Zoologischen Institut um die Erde hauen. Sagt er, damit wäre ich schon fertig, versuch's. Und ich habe einen Serinage, einen Schulterwurf angesetzt und tatsächlich ist er mit einem ungeheuren Krach zu Boden gegangen, ohne dass ihm das irgendwas ausgemacht hat. Es sind nur alle aus den Labors gestürmt, die Glaseln sind gehupft in den Schränken. Und das war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft, die er noch anhält.
Also das war so unsere ersten handgreiflichen Kontakte.
Peter Weiß, Biologe und Physiker.
Ja, ich bin durch einen merkwürdigen Zufall bin ich im Reaktorzentrum gelandet und habe dort ein paar Jahre gewerkt, bis mir die ganze Sache unangenehm geworden ist. Da könnte man jetzt stundenlang erzählen. Und ich habe dann eine Assistentenstelle an der BOKU angenommen und habe aber mit Edi Gruber und unserem Buch Radioaktivität und Umwelt gearbeitet und habe mir immer gedacht, mein Gott, man sollte eigentlich hauptberuflich auf diesem Gebiet tätig sein können und mit so jemandem wie dem Bernd, der die halt wirklich gern zusammenarbeiten.
Es hat ja damals im Naturschutz sehr honorige Leute gegeben, die gesagt haben, uns ist lieber ein Block bei Zwentendorf, der Strom erzeugt, als die letzten alpinen Gewässer beizuleiten, zu verrohren, zu verstauen und uns zu nehmen. Also man hat die Atomenergie gerade in Naturschutzkreisen manchmal sogar als eine wünschenswerte Alternative gesehen. Das hat sich ja dann sehr rasch gegeben. Wir konnten im Naturschutzbund Aufklärung betreiben. So konnte ich dann gemeinsam mit Peter Weiß, der auch der Bestinformierte war, wenn es darum ging, Bürgerinitiativen aufzuklären, war dann eine ungemein spannende Zeit zwischen 1974 und 1978, bis es tatsächlich gelang, diese Volksabstimmung über die Inbetriebnahme Zwentendorfs zu erreichen. Ich habe damals zwar Bruno Kreisky und Hertha Firnberg als Meinungsgegner gehabt und der ORF schien auch nicht ganz frei, hat aber seine Verdienste in dieser Frage. Und ich muss sagen, heute rückblickend habe ich die größte Hochachtung vor der doch sachlichen Toleranz einer Wissenschaftsministerin Firnberg und eines Bundeskanzlers Kreisky im Zusammenhang mit der Volksabstimmung. Es ist natürlich schon ein guter Gedanke, in einem überschaubar kleinen Kulturstaat im Herzen Europas wirken zu dürfen, in dem in solchen heiklen Entscheidungen die direkte Demokratie den Ausschlag geben konnte. So etwas macht uns zum Patrioten.
Zwischendurch findet Lötsch nach längerer Pause wieder einmal Zeit, Filme zu drehen. Für das Deutsche Institut für den wissenschaftlichen Film entsteht eine Serie von Porträts über Konrad Lorenz. Auch für den ORF porträtiert Lötsch den Nobelpreisträger in einer mehr als aufwendigen Produktion. Gefilmt wird im Kinoformat von 35 mm.
Ja, ich bin ganz froh, dass ich diese Schneidetische noch habe. Das da oben ist ein italienischer, ein Prävost aus Mailand.
Bernd Lötsch erzählt mir an einem seiner liebsten Arbeitsplätze, im Studio an den Filmschneidetischen, von Zeiten, als Film noch analog auf Zelluloid produziert wurde. Hier hat Lötsch auch den Film über Konrad Lorenz fertiggestellt. Ideen einer Kindheit. In Japan erzielte er im größten TV-Sender des Landes einen Quotenhit.
Mir war das Fernsehbild damals noch viel zu schlecht und ich habe gesagt, bevor ich für dieses Flimmerbild, für dieses Unscharfe produziere, stürze ich mich lieber in Kosten und produziere 35 mm, denn so schlecht bleibt das Fernsehbild nicht. Und heute kann man alle Filme, die ich produziert habe, ich habe damals mein Geld zerfilmt, aber ich musste wenigstens nicht davon leben, jetzt kann man die alle auf High Definition, ja genau genommen sogar auf 4K mastern, sowie Spielfilme fürs Kino ja ebenfalls auf 35 mm Farbe gedreht wurden. Lorenz selber konnte so herrlich unkompliziert in die Verhaltensforschung einführen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wir sind es ihm schuldig, seine eigentliche große wissenschaftliche Leistung, nämlich die Mitbegründung der Ethologie als Wissenschaft neben Tim Bergen darzustellen. Und warum wichtig? Weil sie uns Menschen ein Mittel zur Selbstbespiegelung als Ökosystemzerstörer in die Hand gibt. Es ist einfach das Steinzeitjäger-Erbe in uns, das dazu führt, dass wir trotz besserer Einsicht uns verhalten, als wären die Meere und die Atmosphäre unendlich und könnte unseren ganzen Abfall aufnehmen.
Die tragende Nebenrolle im Lorenz-Porträt spielt die Landschaft der Donauauen. Sie war ja die Kinderstube des Nobelpreisträgers. Diese Kinderstube bei Altenberg an der Donau ist verloren, zerstört durch ein Kraftwerk. Nur mehr östlich von Wien hat sich ein letztes Refugium unzerstörter Natur erhalten. Aber auch hier ist ein Kraftwerk geplant. Auf einer Länge von 40 Kilometern soll die Donau aufgestaut werden. Über 10 Quadratkilometer Auwald müssen für die Anlagen gerodet werden. Baubeginn soll Dezember 1984 sein.
In der Kälte des Dezember 1984 finden sich Tausende in der Stopfenreuther Au gegenüber von Heimburg. Ich bin wie viele meiner Studienkollegen der Biologie natürlich dabei. Auch Bernd Lötsch will dabei sein, aber er muss erst Hindernisse überwinden.
Ich war mir bewusst, dass die Situation in den Donauauen eine ernste Situation ist. Aber der Bernd hat natürlich sofort gesagt, ich gehe dorthin, hat seine Filmkamera genommen und ich habe gesehen, es ist ihm wirklich ernst. Und ich habe mir gedacht, naja, also eigentlich möchte ich das nicht, das ist mir zu gefährlich, ich will nicht, dass ihm was zustößt. Und die kleine Verena hat dann gesehen, dass ich in einer stillen Situation, nämlich schon am Abend, den Schlüssel versteckt hatte im Tiefkühlfach. Und wie es dann ernst wurde in der Früh, dass er gesagt, wo ist der Schlüssel? Und ich habe ihn eben nicht hergeben wollen.
Es war nicht möglich, von meiner Frau den Schlüssel zu bekommen oder zu erfahren, wo er ist. Und was macht man in so einer Situation, wenn man gegen Gewalt ist in der Familie? Und Gott sei Dank hat meine kleine Tochter, die war so circa 6 Jahre alt, die Verena, hat sie mir, ohne vor der Mutti mir irgendetwas zu verraten, nur mit Mienen und Augenwänden, so ähnlich wie beim Ostereier suchen, den Weg ins Tiefkühlfach des Kühlschranks gewiesen. Ich hätte es nie gefunden. Und dann war ich draußen und wichtig war es, denn wir waren am nächsten Tag 10.000 Menschen. Und da nicht dabei zu sein, wäre schrecklich gewesen. Und ich habe dann auch noch ein Taxi gebraucht. Und das Tolle war, der Taxifahrer hat mich damals erkannt und hat kein Geld genommen. Das muss man sich vorstellen, weil es sehr aussagekräftig über die Gesamtstimmung in der Bevölkerung war.
Na, das war sehr wichtig und ich glaube, es war erstmals in unserer Zeit, dass so etwas österreichweit funktioniert hat.
Naja,
es ist 100 Wasser war da, der Brauer ist gekommen und dann eben direkt aus Vorarlberg so viele, nicht? Also wir hätten das nie gedacht und da ich ja das alles auch im Fernsehen sah, war ich dann eigentlich schon mächtig stolz.
Bernd Lötsch findet sich aber nicht nur unter den Aubesetzern, sondern ist auch Teil der Delegation, die mit der Regierung Verhandlungen führt über ein Ende der Aubesetzung.
Ein dringendes Bedürfnis der Bundesregierung war, einen Ausweg zu finden. Und der Kabinettschef des Bundeskanzlers hat sich angesagt zu mir in die Wohnung. Meine Frau hat den Christbaum gerade geschmückt und ich konnte mit dem Kabinettschef über ein sogenanntes 11-Punkte-Programm verhandeln, unter welchen Bedingungen der Konflikt beizulegen wäre. Rückblickend muss ich wieder sagen, ein wundervolles Land, dieses Österreich, wo der Kabinettschef des Bundeskanzlers zu einem der Redelsführer des Widerstands in die Wohnung kommt, während die Frau den Christbaum schmückt, um einen Ausweg zu finden. Und in diesem 11-Punkte-Programm war eigentlich schon alles vorgegeben und vor allem war eines der wichtigsten Themen ein Treffen zwischen dem damals schon betagten Nobelpreisträger Konrad Lorenz und dem Bundeskanzler.
Bundeskanzler Sinowatz erklärt einen Weihnachtsfrieden. Das Kraftwerk Hainburg wird nicht gebaut. Vorerst. Denn die Betreiber des Projekts geben nicht auf.
Entscheidend war, dass mir 1986, in dem einzigen Jahr, in dem er Umweltminister war, Franz Kreuzer, ursprünglich ein prominenter Journalist, dann Umwelt- und Gesundheitsminister, gab mir den Auftrag, die Option, die Möglichkeit eines Nationalparks zu beplanen. Und das war natürlich überraschend. Ich sagte, ich habe eigentlich ein anderes Lebensbild. Ich bin froh, dass wir die Auen gerettet haben. Ich hoffe, dass man auch einen Nationalpark schafft. Aber ich selber hatte schon wieder andere Pläne. Und er sagte ganz trocken, wenn Sie es nicht machen, dann wird das nicht. Ja, im Grunde wollte weder die Regionalpolitik als auch die Bundespolitik einen Nationalpark.
Für die Vorbereitung eines Nationalparks an der Donau hat mich Bernd Lötsch gerne als Ortskundigen zugezogen. Mit meinem Kanu haben wir so die Auen von Wien bis Hainburg durchstreift und mit einem kentersicheren Schlauchboot immer wieder auch Prominente und Politiker auf Schnuppertouren mitgenommen, sozusagen als Appetizer für die Nationalpark-Idee. Minister Buseck, Zeitungsmagnat Dichand, Erwin Pröll, damals noch Landesrat in Niederösterreich, und Freunde. Vor allem einen wollte er immer dabei haben.
Und da habe ich gedacht, jetzt möchte ich den Hundertwasser mal in die Au einladen, im Spätsommer, Herbst. Und dann habe ich gedacht, der hat sich's wirklich verdient. Habe ihn vom Atelier abgeholt und habe ihn dann hinunter auf die Donau geführt. Und diese Fahrt hat uns dann auch landen lassen bei einem besonders schönen Stück der Auen zwischen Regelsbrunn und Haslau. Plötzlich kommt ein Hobbyfischer auf uns zu, der uns offensichtlich erkannt hat und hat gesagt, aber Sie wissen schon, dass das eigentlich per Handschlag verkauft ist. Ja, und zwar durchaus vom Staat begünstigt mit Mitteln der Donaukraft. Die wollen ein Hainburg-Leit weiter oben an der Donau bei Wildungsmauer einen Stau machen. Der würde aber natürlich auch den Nationalpark unmöglich machen. Und wir sind dann anschließend ins Ort der Uferhaus und haben bei einer Flasche Rotwein, für beide von uns völlig untypisch, ein Manifest Natur freikaufen formuliert, das uns selbst emotional so bewegt hat, dass wir feuchte Augen hatten. Und ein paar Tage später habe ich das Hans Dichand in der Chefredaktion gezeigt. Er hat einen kurzen, starken Text gelesen und gesagt, das bringe ich auf einer Doppelseite in einer Sonntagsnummer. Ihr müsst mir nur sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und das war der Beginn für die Idee, Natur freikaufen, die Auen für einen Nationalpark überhaupt erst einmal frei zu bekommen.
Bernd Lötsch tritt auf den Plan. Man könnte doch die Au den Kraftwerksplanern vor der Nase wegschnappen.
Ich komme ins Palais Abensberg-Traun, um den jungen Grafen zu sprechen, erfahre, dass er nicht bei der Familie wohnt, sondern schräg vis-à-vis im Hotel Marriott. Dort erfahre ich, Graf Abensberg-Traun befindet sich im Kellerschwimmbad. Und daraufhin war mir klar, ich hechte in ein Geschäft, kaufe eine Badehose und verhandle mit ihm mehr oder weniger auf Augenhöhe im Schwimmbad. Er war erstaunt, freundlich und meinte natürlich, dass wenn wir ihm nicht eine glaubhafte Summe nennen und besichern können, die uns als Verhandlungspartner qualifiziert, dann sieht er wirklich keinen Grund, aus einem Vertrag auszusteigen, der sichere Zahler im Rücken hat. Und die Summe, für die ich beim ersten Angebot haften musste, waren die ersten 10 Millionen. Und da sagte meine Frau...
Ich habe gesagt, du, das ist so viel, wie unsere Apotheke wert ist.
Unterschreib. Und so konnte das Ganze finalisiert werden, dann mit Hilfe vom Harma WWF, Bankgarantien und schließlich und endlich mündete das in der Großaktion Natur freikaufen.
Das zur Verfügung gestellte Geld wird in einer beispiellosen Spendenaktion aufgetrieben. Höhepunkt ist dabei eine ORF-Show mit Barbara Stöckel und Reinhard Fendrich.
Eine Nation kauft ihren Nationalpark. Es war zwar nur ein Teil von 4,1 Quadratkilometer, aber wir hatten dadurch das Wasserrecht über 8 Stromkilometer. Und damit hätten wir einen Bauwerber wie die DKW mit Anwälten vor uns hertreiben können. Da war für die E-Wirtschaft in diesem Bereich der Ofen aus.
1996 wird der Nationalpark Donauauen nach 12-jähriger Planungsphase endlich eröffnet. Die Auwälder östlich von Wien sind nun durch einen Staatsvertrag zwischen der Republik und den Ländern Wien und Niederösterreich geschützt. Es wird nicht und nicht stiller um Bernd Lötsch. Vollkommen unerwartet ergibt sich eine neue Aufgabe für ihn.
Herzlich willkommen im Naturhistorischen Museum.
Welcome to the Natural History Museum, Vienna.
Ja, das war eine interessante Wende in meinem Leben, als mich der damalige Wissenschaftsminister Erhard Buseck fragte, ob ich eventuell interessiert sei. Und ich war zunächst gar nicht so begeistert von der Idee, weil ich das Gefühl hatte, sie holt mich vielleicht weg von meiner eigentlichen Bestimmung. Aber auf der anderen Seite war Gestaltung von Wissen für mich eine große, große Verlockung. Denn das hat ja auch etwas zwischen Wissenschaft und Kunst zu tun. Dieses Prachtmuseum ist ja eigentlich eine Bühne der Wissenschaften und ist zu einer Zeit gebaut worden, als es sogar noch Mut brauchte, sich zur Evolutionslehre und zum Darwinismus zu bekennen. Und daher auch diese ausgedehnten systematischen Ausstellungen des Tierreiches nach abgestuften Ähnlichkeiten. Wahrscheinlich würde ein Marsmensch, der auf die Erde käme und dort hineingeriete, würde glauben, es handelt sich um einen seltsamen Mumienkult. Es war ja auch noch in ein geheimnisvolles Dämmerlicht getaucht. Es war ein reines Tageslichtmuseum, das auch im Winter oft schon um 3 gesperrt werden musste, weil man nichts mehr sah. Also die Aufgabe, es total zu sanieren, zu elektrifizieren, auch da und dort Innovationen im Schaubereich zu erreichen. Wir haben den Hans-Hass-Saal der Haie gebaut und ihn noch mit Hans Hass und Lotte selbst eröffnet. Wir waren die Ersten, die ein Museum mit Live-3D-Übertragung bei 100-facher bis 1000-facher Vergrößerung aus Mikroskopen ermöglichte. Das Naturhistorische Museum total sanieren zu dürfen mit meinem wirklich großartigen Generalsekretär Herbert Gritscher war in dem Fall wirklich ein Geschenk des Schicksals und wir konnten in den 15 Jahren wirklich etwas bewegen. Die Museen sind eigentlich das Gedächtnis unserer Kultur. Und im Fall des Naturhistorischen Museums ist es auch das Gedächtnis der Evolution. Und damit auch ein Haus, das die Stellung des Menschen in der Natur ganz wesentlich zum Gegenstand hat. Es bedarf auch einer besonderen Liebe zum Gegenstand für Menschen, die solch einen Staatsschatz zu verwalten haben, mit Millionen von registrierten Objekten des Tier-, Pflanzen-, Menschen-, Mineralienreiches. Obwohl ich am Anfang skeptisch war, hat mich diese Aufgabe so begeistert und ist doch so viel weitergegangen, dass wir dann plötzlich die Mitteilung bekamen, eine Jury der London Sunday Times hat das Wiener Naturhistorische Museum unter die Top 10 der Museen der Welt gereiht und bitte als einziges Naturmuseum. Das war dann gegenüber der damaligen Wissenschaftsministerin, war das so ähnlich, wie wenn ich mit einer Olympiamedaille heimgekommen wäre. Karl-Heinz Böhm, als wir für ihn schöne festliche Abende am Naturhistorischen Museum arrangierten, hat er mich gebeten, als Aufsichtsrat in Menschen für Menschen einzusteigen. Und das habe ich sehr ernst genommen, das mache ich bis heute. Vor allem, weil ich gesehen habe, mit wie wenig man ungeheuer helfen kann. Das Wichtigste ist natürlich bei Menschen für Menschen die Ernährung, zuallererst das saubere Wasser, aber dann auch die Schulbildung. Was sollen denn bitte Hunderttausende, ja Millionen junger Menschen machen, die nicht einmal lesen und schreiben gelernt haben? Die Tätigkeit von Menschen für Menschen vor Ort ist so auf das Wesentliche durch lange Erfahrung und durch 700 Mitarbeiter, von denen 690 Äthiopier im Land sind natürlich, tatsächlich eine derartig gezielt wirksame Entwicklungshilfe, dass ich sie auch in meine Ökologievorlesung, Humanökologievorlesung, als Beispielsfall einbaue.
Bernd Lötsch in eine knappe Stunde zu zwängen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wichtige Passagen seines Lebens mussten stark gekürzt oder weggelassen werden. Etwa seine tiefe Freundschaft mit Städteplaner Viktor Gruen, dem Wien die erste Fußgängerzone in der Kärntnerstraße verdankt. Auf diese Zusammenarbeit gehen auch die Anfänge des Grünstraßen- und Radwegenetzes der Stadt zurück. Freundschaften mit Erwin Ringel, dem Chefanalytiker von Österreich, und den Künstlern Arik Brauer und Ernst Fuchs bedeuten ihm sehr viel. Ebenso wie die Verbindung zu Jane Goodall, der berühmten Schimpansenforscherin, in deren Foundation er aktiv ist. Eine enge Verbindung besteht auch mit Toni Stricker, von dem die Musik zu dieser Sendung kommt. Die Gründung des Nationalparkinstituts Donauauen, heute Teil des Naturhistorischen Museums, war eine Vorstufe für den Nationalpark Donauauen. Seine intensiven Kontakte zur NASA, der wir die Entdeckung des Ozonlochs verdanken, machen ihn, den Umweltschützer, zu einem Befürworter der Raumfahrt in Sachen Klimaschutz, weil man den Zustand unseres Heimatplaneten so am besten diagnostizieren kann. Und nach wie vor engagiert sich Lötsch bei der Evaluierung von Straßenbauprojekten.
Vielleicht werde ich Anwalt. Aber dann ein Anwalt der Natur. Bernd Lötsch, ein Leben für den Schutz der Umwelt. Zum 80. Geburtstag. Eva Reuter. Eine Produktion des ORF 2021. Demnächst in Ö1.